Liebe Geschwister hier in der Andreasgemeinde, Karfreitag galt einmal als der höchste Feiertag in unserem abendländischen Christentum. Es wurde auch gesellschaftlich weitgehend mitvollzogen. Die Tanzverbote in den Bundesländern, ganz unterschiedlich werden sie gehandhabt. Sie zeugen noch heute von dem, was der Karfreitag mal war. Aber es sind eigentlich Überbleibsel, die nicht mehr verstanden und eingesehen werden. Wir leben in einer säkular gewordenen Welt, in dem Karfreitag eigentlich keine große Bedeutung mehr hat. Umso wichtiger muss es uns sein, denke ich, diesen besonderen Tag bewusst auch zu feiern, dem einen besonderen Raum zu geben, was in allen vier Evangelien einen besonderen Raum hat. Drei Kapitel hat jeder der Evangelienschreiber diesen letzten Tagen gewidmet, Kreuz und Auferstehung Jesu. Und das Kreuz am meisten. Das Kreuzesgeschehen ist so fundamental und wichtig, so tiefgründig, dass es, denke ich, heilsam ist in der Passionszeit und besonders an diesem Tag uns vor Augen zu stellen, was Jesus damals eigentlich erlitten hat. Es tut mir gut, wenn ich es immer wieder auch neu einmal buchstabiere. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich den Eindruck, ich habe es in seiner ganzen Tiefe eigentlich noch nicht richtig erfasst, was damals auf Golgatha geschehen ist. Karfreitag birgt ein tiefes göttliches Geheimnis. Es lässt sich nicht wie ein Rätsel lösen. Geheimnisse bleiben unserem Geist verschlossen. Es vermag eigentlich nur der Geist Gottes, die Höhe und Tiefe und Breite dieses Geheimnisses auszuloten und auch angemessen zu erfassen. Also wir brauchen Offenbarung, um das, was am Kreuz geschehen ist, in umfassenden Weise und in umfassenden Sinne zu begreifen. Wir brauchen den Geist Gottes dazu. Sonst bleiben wir eher bei den Fragen, die dieser Tag aufwirft, hängen. Fragen, die der menschliche Geist einfach stellen muss von sich aus, weil ihm eben diese Tiefe verborgen bleibt. Was ist das für ein Gott, der so wenig erhaben ist, dass Leid und Tod Zeichen seiner Gottheit sein sollen? Unsinn. So lautet vielfach die kritische Frage, die kommt ja auch ganz stark aus dem Islam, der es einfach nicht begreifen kann, einen Gott haben zu sollen, haben zu wollen, der nicht allmächtig und stark ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Gott, der schwach ist, nein. Eigentlich schon bei den damaligen Gelehrten aus dem griechischsprachigen Raum und bei den Römern war dieses Verständnis, dieses Unverständnis eigentlich da. Das älteste Bild von Jesus als dem Gekreuzigten, das man gefunden hat, ist eine Höhlenzeichnung von einem Mann am Kreuz mit einem Eselskopf. Darunter der Satz: Alexamenos betet seinen Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an. Ein Spottbild, also so eine Eselei, so eine Dummheit, einen Gott, der leidet, am Kreuz stirbt. Was ist das für ein Gott? Gott und das Leid, das bringen wir bis heute immer wieder schwer zusammen in dieser unserer Welt. Und da gibt es oft auch bei uns Christen Erklärungsnot, wenn Zeitgenossen kritisch fragen oder auch definitiv sagen, bei dem allen, was wir an Leid in der Welt haben, was durch die Medien uns immer wieder in die Haushalte gebracht wird, in die Wohnzimmer, da an einen Gott zu glauben, den es wirklich gibt und dann noch an einen guten und gnädigen Gott, nein, das kann ich nicht. Wenn es wirklich Gott gäbe, dann dürfte es dies alles nicht geben. So viel Leid, so viel auch unverdientes Leid. Wie kann es überhaupt einen Gott geben, wenn solches Leid einfach immer wieder da ist? Wo ist er in all dem Leid, wenn es ihn geben soll? Ich wurde bei meinem Nachdenken erinnert an eine besondere Reise 2011 mit einer kleinen Gruppe unserer Gemeinde damals nach Polen, nach Auschwitz und Birkenau. Ich tat mich schwer, an diese Orte des Schreckens und Grauens mit hinzufahren. Wir waren dann auf dem Gelände, wo damals die sogenannte Endlösung vollzogen wurde, Gaskammer und Krematorium gestanden haben. Wir umkreisten still diesen abgesperrten Bereich mit einigen noch sichtbaren Trümmern der damaligen Gaskammer. Ich ging auch schweigend mit und in mir war so die Frage, Jesus, wo warst du, als das damals geschah? Da sah ich plötzlich direkt hinter der Absperrung unter einem Stein ein Stück Holz herausragen. Kurz entschlossen beugte ich mich über die Absperrung und griff nach diesem Holz und zog es heraus und war erstaunt, etwas drehen. Ja, wenn es nicht gerade nicht klappt, muss man ein bisschen zur Seite gucken. Also ich war erstaunt über die Form dieses Kreuzes, knorrig, verwachsen, aber ganz deutlich, es hat die Form eines Kreuzes, circa 35 Zentimeter lang. Ich habe es natürlich mitgenommen und es hängt jetzt an einer der Wände in unserem Arbeitszimmer. Es war mir wie eine göttliche Antwort auf meine Frage, Jesus, wo warst du? So als wollte eine Stimme in mir sagen, ja, ich war mittendrin, mitten in all dem Grauen, mittendrin bei jedem meiner Geschwister, meines Volkes. Damals bin ich mitgestorben, habe ich mitgelitten. Theoretisch ist mir und euch sicher diese Antwort nicht ferne, denn Jesus lebt ja. Wir haben mit einem lebendigen Gott zu tun. Aber damals ist es mir doch greifbarer geworden, so in meine Hand gegeben, wie der Augenblick etwa, als Jesus dem ungläubigen Thomas seine durchbohrte Hand entgegenstreckte. Da wurde es ihm greifbar. Und solche Erlebnisse, denke ich, die bringen uns etwas näher an die Tiefe und Höhe und Breite dieses Geheimnisses vom Kreuz von Jesus. Es muss so manche der tiefen Antworten unseres Glaubens Folgendes passieren, dass es nämlich vom Kopf, was wir wissen so viel über das Kreuz, wir haben schon so oft Predigten davon gehört, dass es ins Herz rutscht, um handfest, spürbar und greifbar zu werden, ja auch existenziell zu werden. Ich denke, das kann ein langer Weg sein, bei dem solche Denktage wie der heutige Karfreitag natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein können. Aber schauen wir nun genauer auf das Kreuz und das, was damals geschah auf Golgatha. Damals auf Golgatha, da war Jesus wirklich real mittendrin, ganz tief mittendrin, nicht nur zwischen den anderen, die mitgekreuzigt waren, sondern es war sein Kreuz, das er erduldete, sein Leiden, seine Schmerzen, all das, was er da ertragen musste. Es ging durch ihn durch. Hier liegt das tiefe Geheimnis dafür, dass Jesus bis heute in all dem unsäglichen Leid, das Menschen ertragen müssen, mittendrin sein kann und den grausamen Tod, ihren grausamen Tod auch mitstirbt. Vor allem muss ich daran denken, wenn ich von den verfolgten Geschwistern höre in der ganzen Welt, im islamischen und kommunistischen Bereich, die ja auch mit in den Tod gehen, mit diesem Glauben, weil sie diesen Glauben einfach nicht loslassen wollen und dürfen, ja auch nicht wollen, weil sie mit Jesus verbunden sein bleiben wollen. Aber das können sie eben nur, weil Jesus mittendrin ist. Ich wünsche es uns nicht, ich wünsche es mir nicht, dass wir so solch eine Situation gestellt werden. Aber es ist der Gekreuzigte, der lebendig ist unter uns, der die Kraft dazu geben kann. Wir haben eben den letzten Teil der Passionsgeschichte, wie sie Johannes uns erzählt, gehört von Matthias. Bei Johannes wird nicht so herausgestellt, wie dunkel und bedrückend dieser Tag, dieses Ereignis damals wohl war. Er schreibt nicht wie Matthäus und Markus davon, dass Jesus verzweifelt geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erwähnt auch gar nicht die 3 Stunden Dunkelheit, die wir bei Lukas lesen, dass es plötzlich von 12 bis 3 dunkel wurde am helllichten Tag. Der Schwerpunkt, den Johannes deutlich macht, ist ein anderer. Er will uns sagen, wer hier stirbt, das ist nicht ein normaler Mensch, der sich einreihen lässt in die Kette all derer, die vor ihm auch diesen Tod gestorben sind und neben ihm diesen grausamen Tod erleiden müssen. Nein, hier stirbt der Sohn Gottes. Hier stirbt der Sohn Gottes. Jesus ist noch im Sterben der Souveräne, der alles überblickt und der die Handlung bestimmt, der dann wirklich wie ein König auch sterben kann, ohne diese Würde zu verlieren. Noch am Kreuz hängend bindet er Maria, seine Mutter, mit dem Lieblingsjünger Johannes zusammen. Frau, das ist dein Sohn, das ist deine Mutter. Er tut alles, damit die Schrift erfüllt wird, damit für die Leser deutlich wird, hier wird etwas erfüllt, was von langer Hand über die Jahrhunderte hin von Gott her so geplant ist. Dieses vorletzte Wort, mich dürstet, wird hier auch extra erwähnt, spricht er, damit es sich erfüllt, was auch im Alten Testament schon an dieser Stelle lange vorher gesagt ist. Also Erfüllung von Verheißenen über die Jahrtausende von Propheten vorhergesagt, Jahrhunderte vorher. Es ist vollbracht. Das ist das letzte Wort Jesu bei Johannes. Wir haben es im ersten Lied gesungen. Es ist vollbracht. Das spricht er direkt vor seinem Sterben. Und darauf läuft alles hinaus. Es ist vollbracht. Nur ein Wort im Griechischen, man könnte auch übersetzen, vollendet am Ziel. Vielleicht hat es Jesus mit letzter Kraft nur leise gesprochen, aber es ist das entscheidende Wort am Karfreitag. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht, müssen wir vielleicht fragen, um etwas von der Tiefe dieses Geheimnisses von Golgatha zu erfahren. 4 Dinge dazu. Was ist vollbracht? Erstens, die Not des Sterbens ist vollbracht. Die Not des Sterbens ist vollbracht. Jesus, wissen wir alles, er ist wahr Mensch geworden, wahrer Mensch, wie wir alle, richtig Mensch, obwohl er Gottes Sohn ist. Er hat das alles erleben müssen, wie wir Menschen, was ihm angetan worden ist. Konsequent ist er seinen Weg gegangen und sein Weg war eigentlich von Anfang an damit behaftet, dass er wusste und spürte schon als Kind, ich werde verfolgt und mein Leben, das hängt an einem Faden und es läuft auf den Tod zu. Zum Beispiel der grausame Herodes, der Maria und Josef besuchen will, um den König zu ehren, aber nur vorhatte, ihn umzubringen, weil er selber die Macht haben wollte. Und das, was Jesus ausmachte, seinen ganzen Lebensweg, seinen Erdenweg, das führt, das fasst der älteste Christushymnus zusammen, Philipper 2, Paulus schreibt ihn oder zitiert ihn: Er erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Der einzige Mensch, der freiwillig Knechtsgestalt angenommen hat und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Er, der so barmherzig war zu den Menschen, der sich den Verlorenen und Ausgegrenzten zugewendet hat, der ihnen die Liebe Gottes nahegebracht hat, der geheilt hat, der hier und da schon hat spürbar werden lassen, dieser Gott, in dessen Auftrag und Namen ich komme, er will das Leben. Es darf etwas aufleuchten in eurem Leben, aber das war immer nur kurz. Der Weg verengte sich immer mehr für Jesus. Es wurde ein Weg mehr und mehr in die Einsamkeit. Es kam der Verrat, es kam die Angst, es kamen die Qualen und keiner ist ihn mitgegangen, diesen Weg. Er geht in dieses Dunkel des Todes allein. Und er muss alles durchstehen, wie jeder Mensch auch, der wie ein Verbrecher sterben muss. Und er war kein Verbrecher. Was ist vollbracht? Zweitens, das Werk seiner Feinde ist vollbracht. Das Werk seiner Feinde ist vollbracht. Hier hat die Sünde eigentlich ihr größtes Werk in der Weltgeschichte vollbracht. Der Weg ans Kreuz dieses Gottessohnes, der ganz Mensch war, ist durch die Machenschaften seiner Feinde gepflastert gewesen. Immer ein Stein mehr. Immer mehr spitzt sich der Widerspruch gegen Jesus und seine göttliche Mission von Seiten der religiösen Führer zu. Sie konnten und wollten Jesus nicht als den verheißenen Messias sehen und erkennen. Schon ganz früh fiel der Entschluss, ihn zu beseitigen, nachdem Jesus angefangen hatte zu wirken. Und als dann die Tempelreinigung kam, vor dem Passafest, da war das Maß voll bei den Gegnern und da brauchte es nur noch einen Judas Iskariot, einen aus der Mannschaft Jesu selber, der bereit war, ihn zu verraten. Und dann ging es auch wirklich ganz schnell, dieses, was man vorhatte, endlich umzusetzen. Es kam zur Gefangennahme, es kam zur Geiselung, es kam zur Verurteilung, es kam zum Kreuztragen und schließlich zur Kreuzigung. Es ist nun vollbracht. Die Tat der Sünde ist vollbracht. Ja, es ist die Sünde, die diesen Gerechten, der alles andere als den Tod verdient hat, ans Kreuz gebracht hat. Das Machtstreben dieser Herrscher damals, der Neid, der Hass der frommen Leute, die Bestechung, die Verleumdung, das sind die Gesichter dieser Sünde, die ihn sterben lässt. Da ist die Kluft zwischen Mensch und Gott, hier noch am Kreuz selber der Spott, der Hohn der Leute, die vorbeigehen, ihn einfach elend da hängen sehen und sich noch einen Spott machen. Und auf der anderen Seite er, der das nicht nur erträgt, sondern der noch sagen kann vom Kreuz: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Sünde kommt hier zum Ziel. Der Tod ist der Sünde Sold, heißt es Römer 6. Ja, das stimmt. Aber der Tod vermag nicht, das zu zerschlagen, was nicht zerschlagen werden kann. Dieses Barmherzigkeit, diese Unschuld, diese Vergebungsbereitschaft. Deshalb auch das Dritte, was vollbracht ist, nämlich der Wille des Vaters, er ist vollbracht, und auch der Gehorsam des Sohnes wird hier vollbracht. Ja, es geht letztlich darum, wenn wir es von der anderen Seite sehen, von göttlicher Seite, darum, dass Gottes Wille vollbracht wird. Wenige Stunden vorher hat Jesus noch damit ringen müssen, im Garten Gethsemane den Willen des Vaters wirklich anzunehmen. Vater, nimm diesen Kelch von mir. Und er kommt dann bei dieser Erkenntnis und Einwilligung an, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, Gott hat diesen Kelch nicht von Jesus genommen. Und Jesus wusste vom Alten Testament, er kannte die Schrift, was dieser Kelch bedeutete. Es war der Taumelbecher, der Kelch des Zornes Gottes. Jesaja 51, Jeremia 25 und an anderen Stellen lesen wir von diesem Kelch des Zornes Gottes. Jesus hat das Evangelium uns durchweg gebracht, um deutlich zu machen, Gott ist ein barmherziger Gott. Er will das Leben. Er hat uns diese Barmherzigkeit, diese Liebe Gottes nahegebracht und das ganze Neue Testament ist voll davon. Aber er wusste auch, es gibt auch die andere Seite bei Gott. Neben seinen Erbarmen ist auch der Zorn Gottes ganz real, der Zorn über die Sünde. Und Jesus wusste auch, dass diese dunkle Seite uns Menschen vernichten würde, wenn sie uns trifft. Sünde trennt von Gott. Sünde kann nicht zu Gott kommen und wir als Sünder können auch nicht zu dieser Barmherzigkeit, die Gott uns gerne geben will, kommen. Die Sünde ist das große Hindernis, das weg muss, vernichtet werden muss, damit wir zu dem kommen, der uns an sein Herz ziehen will. Sie muss zerschlagen werden, aber wer könnte das von uns tragen? Keiner. Keiner als nur der, der ohne Sünde war. Gottes Jesu Mission in diese Welt war eigentlich dem gewidmet, dass er die Menschen wieder zurückholen sollte in die bleibende Gemeinschaft mit Gott. Das ist die erste Mission und die grundsätzliche Mission, die Mission Jesu, uns zurückzuholen zu Gott. Aber dazu musste die Macht der Sünde zerbrochen werden. Er musste aus dem Becher dieses tödliche Gift trinken, das mit der Sünde zu tun hat. Dieses Trinken aus dem Taumelbecher des Zornes Gottes, das hat Jesus getan. Und nur dieses unschuldige Lamm, wie er uns beschrieben wird im Neuen Testament, konnte es auch wirklich tun, ohne daran selbst auf ewig zu zerbrechen. Jesus lässt sich zerschlagen, damit wir nicht auf ewig verloren sind. Welch eine Liebe, die sich am Kreuz zeigt. Der Kreuzige verkörpert, denke ich, der Gekreuzigte verkörpert am eindrücklichsten überhaupt diese Liebe Gottes. Am Kreuz wird sie greifbar. Und dass dieser Weg Jesus schwer gefallen ist, das macht Lukas in seiner Schilderung deutlich, und zwar dort auf Gethsemane, wo Jesus im ringenden Gebet Blutstropfen von sich fallen lässt. Und Paulus bringt das, was hier auf Golgatha geschieht, in einem Satz zum Ausdruck, verdichtet es, ja, so dass man sagen kann, ja, das ist hier wirklich geschehen, aber das muss durchbuchstabiert werden. Er schreibt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, damit wir durch Jesus so vor Gott stehen können, dass er uns wieder an sein Herz ziehen kann, dass wir wieder zu ihm gehören. Für uns zur Sünde gemacht. Die Verkörperung der Sünde, also meiner, deiner und die Sünden aller Menschen. Alle Sünde der Welt lastet auf ihn. Ein für allemal ist damals das Kreuz Jesu der Ort geworden, wo Sünde wirksam und überwunden wird. Und das gilt bis heute und ist auch bis heute erfahrbar. Die Sünde verliert ihre Kraft, wo ich Jesus um Vergebung meiner Sünden wirklich bitte. Und wie oft habe ich schon erlebt, wo ich Menschen an diesen Punkt bringen konnte oder einfach Menschen an diesen Punkt gekommen sind, dass sie ihre Sünden bekannt haben, sind sie ganz anders wieder aufgestanden und weitergegangen. Oder wenn einer aus unserer Fasi-Gruppe jetzt beim letzten Treffen sagte, wenn ich auch 10-mal meine Familie verlieren würde, ich würde nicht von Jesus lassen. Das kann eigentlich kein Mensch sagen, aber er hat es aus dem Glauben heraus gesagt, aus dieser Erfahrung, dieser Gott, dieser Herr hat mir vergeben, er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Jeder kann diese Vergebung erfahren, wenn er dahin geführt wird, wirklich seine Schuld am Kreuz abzulegen, weil hier der Ort ist, ein für alle Mal, wo wir sie loswerden können. Und jetzt zuletzt vielleicht das Wichtigste für uns zumindest, was dieses Was ist vollbracht bedeutet, nämlich das Werk unserer Erlösung, das ist vollbracht. Ja, das war Gottes tiefste Absicht, sein tiefster Wille, sein Ziel, unsere Erlösung. Und dass diese Erlösung nicht billig zu haben ist, das macht eben das Kreuz Jesu sehr anschaulich deutlich. Erlösung hat einen hohen Preis, den nur Jesus bezahlen konnte, das Blut des Gerechten. Paulus spricht davon, dass Gott Jesus als Sühnezeichen vor aller Welt aufgerichtet hat. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wird, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Römer 3. Wirksam wird es für alle, die es im Glauben annehmen. Sein Blut, das ist also der Preis, das Lösegeld für dich und für mich und für alle Welt zu unserer Erlösung und gibt uns Hoffnung auf den ewigen Freispruch im Gericht, gibt uns Hoffnung auf das ewige Leben. Was heißt das? Es wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Für die Märtyrer, wir lesen gerade ein Buch, sehr neu und sehr spannend, über die 21, die damals vor 2-3 Jahren ihr Leben gelassen haben, durch den IS geköpft worden sind an der Küste von Libyen. Ägypter, die Kopten waren und in ihrem Glauben gelebt haben, wie selbstverständlich sie das haben vollziehen lassen, ohne an Jesus zu zweifeln, einfach an ihm festzuhalten. Sie wussten, dieser Jesus hat uns erlöst und es gibt nichts Größeres, als für ihn und mit ihm zu sterben. Unsere Erlösung ist uns so wichtig, dass wir dafür sterben können, denn er hat es ja auch getan und wir wollen bei ihm sein. Ja, aber fangen wir klein an oder brechen wir es runter auf unsere Situation. Was heißt es, das im Glauben anzunehmen? Es ist vollbracht. Ein Mann, vielleicht diese Geschichte kurz vorweg, wollte seinen Schatten loswerden, aber was er auch anstellte, es gelang ihm einfach nicht. Er wälzte sich auf den Boden, er sprang ins Wasser, er versuchte den Schatten zu überspringen, alles war vergeblich Ein weiser Mann, der diese Geschichte hörte, meinte dazu später, das wäre doch ganz einfach gewesen, den Schatten loszuwerden. Wieso einfach, sagten die Zuhörer. Was hätte er denn sonst machen sollen? Und der weise Mann gab zur Antwort, die wir vielleicht alle kennen, er hätte sich nur in den Schatten eines Baumes stellen brauchen. Er hätte sich nur in den Schatten eines Baumes stellen brauchen. Wenn dich der Schatten deiner Sünde, deiner Schwäche, deiner Not verfolgt, dann rücke diesen Schatten, dann rücke das alles, was dich beschatten will, wirklich in den Schatten des Baumes, der das Kreuz von Golgatha heißt. Dort werden wir unsere Schuld los. Das bekennen wir ja immer wieder und davon reden wir ja immer wieder. Wenn du also so im Glauben stehst, dann gilt eben das auch dir und mir. Es ist vollbracht. Das Kreuz Jesu wirft seinen Schatten auf all die Schattenseiten deines und meines Lebens. Und damit es uns begreifbar und ergreifbar wird, würde ich gerne zum Schluss eine Besinnung mit diesem Wort mit euch machen. Ich lade euch ein, das einfach mitzumachen. Ich lade euch ein, das Kreuzeszeichen mit unseren Armen und Händen über unserer Brust zu schlagen und mir deutlich zu machen und dir deutlich zu machen, ja, das Kreuz gilt dir und es gilt mir. Und es ist wirksam in unserem Leben. Es ist vollbracht. Das sollst du heute hören, sprechen und auch erfahren. Da ist die Not, deine ganz persönliche Not, dein Versagen, an dem du immer wieder zerbrochen bist oder zu zerbrechen drohst, deine Ohnmacht, die du immer wieder gespürt hast und immer noch spürst, die Anfechtung, die dich immer wieder einholt, die Schuld, die Sünde, die immer wieder kommt und sich dir vor Augen stellt. Es ist vollbracht. Das ist unwirksam gemacht am Kreuz von Golgatha. Und deshalb versucht es mit mir gemeinsam über dem, was ich eben angedeutet habe, wirklich zu sprechen. In dieser wirklich tiefen Überzeugung, Jesus ist dafür gestorben. Es ist vollbracht. Da ist die Situation in deiner Familie, in deinen Beziehungen, in denen du lebst. Vielleicht geht im Moment einiges drunter und drüber und du weißt nicht, wo der Ausweg ist und ob es überhaupt einen geben kann. Deshalb sprich es umso kräftiger nach, was Jesus, der Gekreuzigte, sagt am Kreuz, an seinem Kreuz, aber auch gleichzeitig an dem, was er da für uns getragen hat. Es ist vollbracht. Da ist die Not in dieser Welt, die unendliche Sünde, milliardenfach, die auch dich an der ein oder anderen Stelle immer wieder bedrängt, wenn du die Bilder siehst. Das unendliche Elend, das dich hier und da auch mit erdrücken will. Mach es dir deutlich, es hängt auch mit am Kreuz. Und sprich mit Jesus, es ist vollbracht. Und da ist deine eigene Vergänglichkeit, dein Sterben, dein Tod, auch da, wo er dir Angst machen will, wo eine Krankheit kommt, die Todesschatten vielleicht ahnen lässt. Lass dir sagen, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern der Gekreuzigte. Und er spricht es zu dir und mit dir, es ist vollbracht. Ich wünsche uns, dass wir das voller Erstaunen und Dankbarkeit erfassen. Er trägt die Sünden der ganzen Welt, auch meine Sünden. Vor jedem, auch vor mir, ist das große Pluszeichen des Lebens nun aufgerichtet, das Kreuz Jesu. Amen.